Professor Martin Schnell als nächsten Vortragenden. Er ist Lehrstuhlinhaber für Sozialphilosophie und Ethik und außerdem Direktor des Instituts für Ethik und Kommunikation im Gesundheitswesen der Universität Wittenherdecke und hat dort einen Ansatz, einen ganzen Forschungsansatz auch mitentwickelt und gefördert, nämlich die Ethik der Vulnerabilität. Also genau dieses Thema, die Verletzlichkeit des Menschen, weil wir leiblich sind, weil wir endlich sind, sind wir verletzlich und weil wir verletzlich sind, tragen wir füreinander Verantwortung. Also das Thema der Leiblichkeit, das Professor Schnell hier sehr bewusst in seine Forschungsarbeit hineinnimmt, führt uns natürlich zum Thema Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung, Hinfälligkeit. Er hat sehr schöne Forschungsprojekte, wo er uns vielleicht am Rande auch erzählen wird, wie er junge Menschen mit sterbenden Menschen zusammengebracht hat. Das wurde auch filmisch dokumentiert. Also 30 junge Menschen im Alter von 16 bis 22 Jahre, die Gespräche mit Sterbenden geführt haben und dann darüber berichtet haben, was das mit ihrem Leben gemacht hat, wie das ihr Leben verändert hat. Es gibt aber auch ein Wort von Franz Kafka, das ich auch als Eingang zu Ihrem Referat jetzt bringen möchte. Franz Kafka hat diese Kluft zwischen dem Kranken, dem Sterbenden und dem gesunden Begleiter, Überlebenden folgendermaßen beschrieben. Der Kranke ist vom Gesunden verlassen, aber der Gesunde vom Kranken auch. Und ich freue mich, dass Professor Schnell über dieses Phänomen, dass es eine Kluft gibt, die man nicht einfach mit Zweckoptimismus drüber gehen kann, eine Kluft zwischen dem Sterbenden und dem, der ihn begleitet, unter dem Titel der Diversität gefasst hat. Und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen zum Thema dem Sterbenden begegnen, Ansätze zur Überbrückung der Diversität.
Vielen Dank, guten Morgen. Ich habe die Aufgabe, das Konzept Diversität am Lebensende vorzustellen und das in 30 Minuten. Sie haben gehört, mein Name ist Schnell und ich darf Ihnen versichern, wir schaffen das. Ich möchte beginnen mit einer wichtigen Botschaft. Alles, was Professor Kolland gesagt hat, ist übrigens wahr. So, jetzt muss ich mal sehen, wie das hier funktioniert. Eigentlich müsste Technik gemacht werden. Ja, aber ich versuche die... Da haben wir es. Also das ist mein Thema, das Konzept Diversität am Lebensende. Auf historische Dinge gehe ich insofern nicht ein, das haben wir ja gerade im Wesentlichen also schon gehört. Keynote-Speaker auch insofern, als es ein paar Punkte also zu benennen gibt, die das Feld abdecken. Der Tod etwas zwischen Existenzphilosophie und Medizin. Wir haben schon gehört, das ist klar, der Tod selber und das Lebensende ist nichts Medizinisches, hat nichts mit Krankheit zu tun, sondern ist zutiefst menschlich, aber unter dem Zeichen der Hochaltrigkeit kommen halt häufig lebenslimitierende Krankheiten hinzu. Insofern sind Pflege besonders und auch Medizin hier in diesem Zusammenhang wichtig. Ich gehe so in drei Blöcken vor. Erstmal, Sie haben ja gehört, ich bin Philosoph, kommt etwas Theoretisches. Und dann kommt noch was Theoretisches, dann werden Sie denken, jetzt reicht es aber und dann reicht es auch. Dann gebe ich einige empirische Sachen, es geht immer um Diversität am Lebensende und am Ende noch einen optimistischen Ausblick. Ich komme aus Deutschland, aus Österreich, da ist die Sache vielleicht ein bisschen anders. Zunächst einmal Diversität am Lebensende. Unter Lebensende ist jetzt gemeint, sterbend auf den Tod zugehend. Es müssen jetzt gar nicht irgendwelche Phasen sein, die aus der Palliativmedizin bekannt sind. Es geht nur um diese Perspektive. Wichtig ist jetzt in einem zweiten Schritt die Frage, was ist eigentlich der Tod? Aus den bekannten Gründen kann man das nicht direkt sagen. Wenn Sie darüber nachdenken, werden Sie im Prozess des Nachdenkens irgendwann selber sterben und können dann darüber, was das heißt, gestorben zu sein, kein Zeugnis mehr ablegen. Insofern macht es Sinn, über den Tod indirekt vorzugehen. Meine Mitarbeiter und ich in unseren Projekten orientieren uns gerne an dem Philosophen Jankelevich, der den Vorschlag macht, wenn wir über den Tod sprechen, sprechen wir über drei verschiedene Perspektiven, ganz einfach so wie die drei Singular-Personen auch in der Sprache. Der Tod, wenn wir ihn in der dritten Person ansprechen, meinen wir damit, ein Ereignis, das in der Öffentlichkeit stattfindet und das darauf hindeutet, dass irgendjemand gestorben ist. Also ein anonymes Faktum, die Person ist nicht bekannt. Davon zu unterscheiden dann in der Ich-Du-Perspektive der Tod in der zweiten Person Singular. Hier meinen wir jetzt, dass jemand ganz Bestimmtes, jemand Konkretes gestorben ist, den wir möglicherweise kennen oder haben kennen können. Und jetzt ganz wichtig auch natürlich davon noch zu unterscheiden, der Tod in der ersten Person Singular. Damit ist gemeint, das eigene Sterben, das irgendwann ansteht und das Faktum, dass ich sterbe bzw. irgendwann sterben werde. Das ist so eine Dreiergliederung, die ich eigentlich ganz sinnvoll finde und anhand der ich mich auch ein wenig entlang hangeln werde. Zunächst einmal, also das Lebensende im Zeichen des Todes wird hier gesehen als Begegnung zwischen ich und du, also zwischen jemandem, der sterbt oder im Sterben ist, sterbend in der Perspektive ist und einer anderen Person, die ihn begleitet. Diese Ich-Du-Beziehung ist ja die Leitperspektive, die dritte Person Singular, die ich gerade angesprochen habe, auf die komme ich ganz am Ende wieder zu sprechen. So, Diversität, jetzt geht es um Begriffe, was heißt das eigentlich? In einem ersten Schritt kann man sagen, Diversität ist eine grundsätzliche existenzielle Asymmetrie, und zwar zwischen demjenigen, der stirbt, das ist hier notiert in der zweiten Person, das Du, und derjenige, der ihn begleitet. Das Wort Begleiter ist ja so ein komischer Begriff, aber der ist gewählt worden, um verschiedene Personen, die Sterbende begleiten, unter einen Begriff fassen zu können. Da gehören die Ärzte dazu, da gehören ganz besonders natürlich die Pflegenden dazu, aber auch Angehörige. Das sind ja keine professionellen Begleiter, die sind aber, wie wir später am heutigen Tage noch hören werden, auch sehr wichtig. Und die Asymmetrie, um die es geht, ist klar, weiterleben, sterben. In der Welt verharren, die Welt verlassen, gehen lassen oder im Idealfall gehen lassen müssen und selber gehen. Diese Asymmetrie gibt es, wenn Sie den Gesundheitsversorgungsbereich angucken, nur in dem, der sich mit dem Lebensende beschäftigt und in keinem anderen. Das ist eine ganz wichtige Besonderheit. Asymmetrie ist das deshalb, weil diese Relation Weiterleben und Sterben und andere Sachen, die ich hier erwähnte, die sind nicht umkehrbar, die können Sie nicht reziprok umkehren. Das funktioniert in diesem Falle nicht. Was sagt Ihnen das? Das Konzept der Diversität ist in Wien erfunden worden, und zwar im Museumsquartier. Das ist ein Foto, das war im Sommer 2008. Das ist jetzt ein Foto, das habe ich später irgendwann mal gemacht, aber dort haben wir gesessen und haben über dieses Konzept nachgedacht und wir wussten nicht, was das ist und haben dann dem Namen Diversität gegeben. Natürlich, meine Damen und Herren, kennen Sie das Wort Diversität, Biodiversität, Diversität der Geschlechter, Diversität im Management und so weiter und so fort. In Deutschland wird jetzt auch ein drittes Geschlecht eingeführt, Sie haben es in der Presse mitgesehen, das Bundesverfassungsgericht hat darauf gedrängt. Wir haben 2011 das erste Mal diesen speziellen Terminus Diversität am Lebensende in dem ganzen wissenschaftlichen Diskurs über Diversität verankern können, dass wir sagen, es gibt verschiedene Diversitäten, klar, aber es hat auch mit Lebensende zu tun. In Deutschland ist es so, dass die Palliativmedizin im Studium der Humanmedizin ein Pflichtfach ist. Seit einigen Jahren muss jeder Student, der also die Humanmedizin studiert, das Pflichtfach Palliativmedizin durchlaufen. Wir haben hier auf der Basis dieses Diversitätskonzeptes also ein Lehrbuch gemacht, 2012 erste Auflage, 2014 die zweite Auflage. Das Buch liegt übrigens draußen am Büchertisch. Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen, das zu kaufen, weil es ist jetzt bald ausgelaufen und die dritte Auflage steht für nächstes Jahr nun im Mittelpunkt. Es ist ein komplettes Buch, logischerweise die ganze Pharmakologie, die Symptomerkennung und alles, was notwendig ist, kommt da auch drin vor. Dann 2015, dann nochmal eine Zusammenfassung, das Konzept Diversität am Lebensende in dieser Publikation. Also zur Vertiefung, wovon ist die Rede? Es ist von der Asymmetrie zwischen ich und du die Rede. Es ist davon die Rede, dass niemand dem anderen sein Sterben abnehmen kann, dass der Tod, der immer je eigene Tod ist, und ein ganz wichtiger Sachverhalt, dass das Gespräch zwischen dem Begleiter, das heißt den Angehörigen, das heißt dem Pflegenden, das heißt den Ärzten auf der einen und dem Sterbenden auf der anderen Seite sich an der Grenze des Schweigens, des Verstummens genauer gesagt, bewegt. Warum? Für jeden Dialog, den Sie benötigen, ist eine gemeinsame Bedeutungswelt vonnöten, ohne die Sie sich miteinander nicht verständigen können. Und genau diese Situation des Lebensendes besteht darin, dass die bekannte, bisher erlebte, gelebte, gemeinsam geteilte, überhaupt gar nicht in die Aufmerksamkeit kommende Bedeutungswelt, dass die langsam aber sicher schwindet. Wir müssen zunächst, wir sind immer noch beim Begrifflichen, das natürlich auch abgrenzen. Diese Asymmetrie, von der die Rede ist, die gibt es auch in anderen sozusagen Phänomenalitäten, die in Gesundheitsversorgung relevant sind. Zum Beispiel Krankheit. Wenn wir mit Klaus Dörner davon ausgehen, Krankheit ist existenziell ein ich-bezogener Zustand, der darin besteht, dass jemand, der krank ist, sich auf sich bezieht und damit auch von der Welt ein Stück distanziert. Nehmen Sie einen chronischen Schmerzpatienten, das ist jemand, der sehr lange und sehr intensiv mit sich selber zu tun hat. Insofern ist da auch eine Asymmetrie im Spiel, aber natürlich geht man davon aus, dass im Unterschied zum Lebensende diese Asymmetrie potenziell zumindest aufhebbar ist. Und ebenso das Alter, die Phänomenalität des alten Bewusstseins besteht darin, in einer Art von Abschiedlichkeit der Welt gegenüber zu leben, aber das ist die Einnahme einer Haltung, das ist noch kein konkreter Abschied. Ich bin also Beirat sowohl in Deutschland in Demenz wie auch bei Palliativ und bin es immer gewohnt und darauf hinzuweisen, alte Menschen sind keine Sterbenden. Bitte behandeln Sie diese beiden gesondert, das will ich hier auch dann gerne mit diesen Überlegungen tun. Wir kommen zum letzten Punkt, der mir sehr wichtig ist. Der wird in der schriftlichen Ausarbeitung dann natürlich noch genauer dargestellt werden. Wir müssen zunächst mal die Diversität von der Empathie abgrenzen. Empathie als Zugewandtheit zum anderen, wie bei Kitwood, ich und du, das ist total wichtig und total sinnvoll logischerweise. Aber der innere Kern des Konzepts der Empathie behauptet, dass ich mit den psychischen Möglichkeiten, die ich als ich habe, in der Lage bin, mich in die Situation des anderen zu versetzen. Das Nachvollziehen, das Einfühlen und das Einsfühlen. Das ist ein mehrfach problematisches Konzept. Erstens, das funktioniert meistens aufgrund eines Analogieschlusses. Stellen Sie sich Folgendes vor, jemand kommt und sagt, ich bin vom Fahrrad gefallen, habe mir das Knie blutig geschlagen. Wenn ich jetzt sage, ich weiß, wie du dich fühlst, dann ist das unproblematisch. Warum? Ich bin ja selber mal irgendwann vom Fahrrad gefallen und weiß, es ist total unangenehm. Aber dennoch ist es so, ich bin damit nicht beim anderen, sondern ich bin bei mir. Ich schließe davon der Art und Weise, wie ich bei mir selber bin, mit dem Knie auf die Situation des anderen. Auch in dem einfachen Beispiel wird der andere verfehlt. Und bei der Sterbebegleitung, wenn Sie das daraufhin übertragen, ist das eine hochdramatische Behauptung, man könne sich in den anderen einfühlen. Wenn das so wäre, dann wäre die Sterbebegleitung geradezu trivialisiert. Wir könnten sie nun dann durch E-Health-Maßnahmen im Zuge von Digitalisierung, vielleicht durch Roboter oder so etwas ersetzen. Also die These lautet hier, es gibt in diesem Sinne kein Hineinversetzen in den anderen. Empathie, Einfühlung, Mitleid, da warten wir vielleicht die schriftliche Ausarbeitung im Magazin ab. Das ist jetzt zu viel. Aber auf der anderen Seite ist auch das Gegenteil auszuschließen, der definitive Abstand. Das ist die andere Haltung. Es wird so getan, als ob man dem Sterbenden nun in keiner Weise ganz überhaupt gar nicht beistehen könnte. Ja, dann ist das Gegenteil, tritt jetzt ein, die Sterbebegleitung wird unmöglich und wir haben so eine resignative Haltung. Ich komme ja aus Deutschland und wir hatten 1978 eine Stellungnahme der katholischen Kirche, die also deshalb sehr wichtig war, weil sie im Auftrage des Ministeriums damals für die politische Planung eingestellt worden ist. Und die katholische Kirche hat sich dagegen ausgesprochen, sogenannte Sterbehäuser in Deutschland einzurichten, was dann dazu geführt hat, zu dieser Position der Abständigkeit. Stationäre Sterbebegleitung hat die katholische Kirche gesagt, ist etwas wie Euthanasie und ist daher zu unterlassen. Das führte in Deutschland dazu, dass wir zu einer extremen Verzögerung der Einführung der Palliativversorgung haben miterleben müssen. 1983 sehen das, ich bin jetzt beim Mildred Scheel-Haus eingeladen gewesen vor 2 Wochen, sie haben jetzt 12 Betten mittlerweile. Diversität ist also weder Empathie, also ich bin eigentlich komplett bei dir, ich weiß, wie du dich fühlst, noch Abstand, ich bin ganz von dir weg, sondern ein dritter Weg. Das Gute ist, wir sind mit den Begriffen jetzt fertig. Jetzt geht es um den empirischen Teil. Ist dieses Konzept nur eine Konstruktion oder kann man damit wirklich etwas anfangen? Wir haben eine empirische Pilottestung durchgenommen. Also, und zwar haben wir Palliativpatienten selber befragt, ob dieses Konzept ihnen irgendetwas sagt, ob sie irgendetwas damit anfangen können oder ob das irgendwie anders ausgelegt werden müsse. Und zwar ist das folgendermaßen, wir haben kleine Fallgeschichten, die so 5, 6, 7 Sätze umfassen, aufgeschrieben und den Palliativpatienten gegeben, sodass sie sie lesen konnten oder man hat sie ihnen vorgelesen. Und in diesen kleinen Fallgeschichten kommt nun dieses Phänomen der Diversität, die Begriffe Asymmetrie habe ich ja gerade erwähnt, vor. Natürlich nicht als Konzept, wir haben nicht gefragt, wie finden Sie das Konzept denn so nicht, sondern von der Sache her haben wir das beschrieben. Also eine kleine Fallgeschichte, in der unter anderem Folgendes passierte. Der Arzt kommt ins Zimmer, der Patient sitzt da, Arzt sagt, sagen Sie mal, mir ist aufgefallen, in den letzten Tagen sind Sie so schweigsam. Es könnte vielleicht sein, dass Sie eine Depression haben. Der Patient sagt, hören Sie mal, Herr Doktor, was glauben Sie eigentlich, geht in mir vor? Ich denke über den Tod nach und einige andere Dinge. So, das haben wir jetzt Palliativpatienten vorgelegt und haben gesagt, was sagst du dazu? Natürlich aus der Sicht ihrer persönlichen Betroffenheit, logischerweise. Ja, die Leute stecken ja nicht in meiner Situation und Worte sind wie Floskeln. Das sind die Auszüge aus den Interviews. Ja, jetzt wo man krank ist, versuchen die Leute zu helfen, aber sie sind hilflos. Oder da kann man nichts machen. Von der Seite des Empfängers und nicht der des Gebenden. Sehen Sie, da haben Sie so diese Reziprozität, der eine gibt, der andere empfängt. Das ist auch richtig und wichtig so. Nur so einfach als reziproke Umkehr funktioniert das offensichtlich nicht. Das sagen die Palliativpatienten. Also die Patienten bestätigen, das ist natürlich nur ein kleiner Auszug hier, dass das Phänomen aus ihrer Sicht überhaupt existiert. Ja, wieder kleine Werbung, das können Sie da nachlesen. Was möchten Patienten, beziehungsweise was möchten sie nicht? Patienten erwarten jetzt von professionellen Begleitern, also Pflegenden, da sind ja heute eine ganze Reihe von Ihnen aus der Pflege da, Ärzte und Psychologen, dass sie das Phänomen der Diversität nicht überspielen und nicht ignorieren. Die Angehörigen haben wir jetzt mal kurz dabei rausgelassen. Beispiele fürs Ignorieren. Der Klassiker, Peter Noll. Das Gespräch zwischen einem, der weiß, dass seine Zeit bald abläuft und einem, der noch eine unbestimmte Zeit vor sich hat, ist sehr schwierig. Das Gespräch bricht nicht erst mit dem Tode ab, sondern schon vorher. Es fehlt, das haben wir jetzt ja mehrfach schon gehört, der stillschweigend vorausgesetzte Grundelement der Gemeinsamkeit. Auf beiden Seiten daher viel Heuchelei. Darum diese geschwählten Gespräche an den Spitalbetten, Sie sehen, das ist eine Stellungnahme aus der Schweiz, der Weiterlebende ist froh und der Sterbende versucht zu schlafen. Oder die berühmte Studie von Thomas Oaken, da geht es um folgende Situation, die psycho-onkologische Beratung eines Patienten, der im Übergang zur palliativmedizinischen Versorgung ist. Der Arzt sagt dem Patienten, passen Sie mal auf, wir können Ihnen hier alles bieten. Sie können Musiktherapie machen, Sie haben ein Zimmer, wo Ihre Angehörigen mitwohnen können, das ist sehr gut. Sie können hier kochen, Musik machen, Sie können hier Partys feiern und so weiter. Also das ganze Programm einer guten Palliativversorgung. Der Patient hört sich das an und sagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe einen Wunsch, ich möchte nicht sterben. Und er sagt wörtlich, ich bin es, der stirbt, die Ärzte aber nicht. Sie werden diesen Raum verlassen, Zitat geht weiter, ich nicht, niemand versteht, nobody understands, heißt diese berühmte Studie, ich habe das ins Deutsche übersetzt, was ich damit sagen will. Ja, die Diversität ist hier etwas, was der Patient anmahnt, dass er sozusagen das möchte, dass das ernst genommen wird. Die Problematik besteht darin, dass der Arzt den sterbenden Menschen als Patienten betrachtet. Also jemand, der in das Schema medizinischer, palliativmedizinischer Leistungen hineingehört. Der Patient ist aber jemand, der sich nicht als Patient betrachtet, sondern in erster Linie als Mensch. Nun können Ärzte aber keinen Menschen helfen, sondern nur Patienten, also Menschen, die sich in diese Rolle eingefügt haben. Ein Arzt kann einem Menschen nicht helfen, sondern nur einem Patienten. Ist die Konsequenz von Oaken, der sich in die Rolle des institutionell Sterbenden einfügt. Die Differenz von Mensch und Patient existiert dennoch. Ein kurzer soziologischer Aspekt. Wir haben eine Untersuchung bei unseren Medizinstudenten durchgeführt, andere Universitäten bei den ihrigen und haben herausgefunden, dass die Sozialisation des Medizinstudenten im Medizinstudium darin besteht, also die Situation von Menschen zunehmend als die von Patienten zu betrachten. Die existenziell ethischen Fragen, die man so als Mensch hat, wie geht es dem, wie ist die Lebensqualität, der arme Mensch, muss der sterben und so weiter, dass die in den Hintergrund gedrängt werden zugunsten von medizinischen Parametern. Zwei Studien, die erste ist übrigens auch in Imago Hominis erschienen seinerzeit, Herr Pratt. Der Patient sagt, ich habe Angst vor der Behandlung, der Arzt antwortet, das müssen Sie nicht. Es ist eine Routinebehandlung, die wir andauernd durchführen, es kann nichts passieren. Das Problem ist, der Arzt antwortet in der dritten Person Singular, der Arzt ist aber die erste Person Singular und die beiden kommen nicht übereinander, beziehungsweise diese vielbeschworene Individualität des Patienten wird hier systematisch also verfehlt. Wir haben selber eine Untersuchung durchgeführt und haben sozusagen einen Blick inside in die Haltung und Vorstellung von der Welt von sterbenden Menschen herauszufinden versucht. Und da ist es auch so, dass die Patienten Fehler von Medizinern, die ihnen im Lebensende begegnen, sehr schwer verzeihen. Ein Hauptfehler ist die Kontinuität, Unterstellung der Kontinuität einer gemeinsamen Welt. Ein schöner Frühling, wir freuen uns auf den Urlaub, sagt der Arzt. Ja, sehr gut. Und die Antwort des Patienten, ich bin Ärzten gegenüber sehr vorsichtig. Der Patient am Lebensende, da haben Sie eine ganze Untersuchung, wenn Sie das nachgucken können. So, ich komme zum letzten Teil. Das war ja die Aufgabe, wie mit der Diversität, die ich jetzt kurz nochmal vorgestellt habe, eigentlich umgehen. Zunächst erstmal, also bleiben wir vielleicht hier in dem Falle bei den professionellen Begleitern, müssen der Diversität gegenüber eine Haltung ausbilden. Der Tod ist zu reflektieren. Ich würde von Deutschland aus sagen, der Tod in der dritten Person als öffentliches Phänomen ist kein Tabu. Sie haben ja gerade gehört, Gian Domenico Borrasio, das Buch, das findet man in Bahnhofsbuchhandlungen, die wichtigsten Bücher, die man mir, und es ist vollkommen klar, da gibt es mittlerweile die Bücher von Palliativmedizin. Als öffentliches Phänomen ist das kein Problem. Dass der Tod in der zweiten Person, dass jemand sich um jemand anders kümmert, ich rede von Deutschland, da müssen wir in Deutschland noch einiges tun. Zum Teil haben wir es der katholischen Kirche, aber auch anderen Dingen zu verdanken. Ich glaube, die Tabuproblematik ist die erste Person Singular, dass ich sterbe. Zweitens, zur Palliativmedizin gehört die Entwicklung einer reflektierten Haltung gegenüber Sterben und Tod. An unserer Universität machen wir mit den Studenten, ich sagte, das ist ein Pflichtfach in der Humanmedizin, Übungen und Seminare. Schauen Sie doch mal bei Facebook nach unter dem Film Ich sehe dich. Der ist ein freier Film, den wir gedreht haben, der für Medizinfakultäten, aber auch für Pflegeausbildung, Pflegende kommen da logischerweise auch drin vor, einen Anstoß geben kann, sich mit diesem Umgang mit Sterbenden am Lebensende auseinanderzusetzen. Wenn Ärzte die eigene Sterblichkeit aufsparen, kommen sie mit Patienten nicht ins Gespräch. Das ist die berühmte Untersuchung von Rhodes und Kropf. Und eine Beziehung zu einem sterbenden Menschen kann nur erfolgen, wenn der Patient von sich aus eine Brücke anbietet. Wie ist das mit anderen Begleitern, Angehörigen? Wie gesagt, Frau Schreier wird heute Nachmittag auch etwas über die Angehörigen dazu sagen. Das lasse ich deshalb hier beiseite. Der Umgang mit der Diversität beinhaltet drei Komponenten. Erstens die Ignoranz vermeiden, die Brücke nutzen, die vom Patienten aus angeboten wird, um eine neue Bedeutungswelt zu errichten. Die kann manchmal auch darin bestehen, gemeinsam zu schweigen. Zweitens, den Patienten auch als Menschen zu sehen. Und drittens, den Patienten in der ersten Person Singular anzusprechen. Meine Damen und Herren, bitte denken Sie nicht, dass das trivial oder einfach wäre. Wie gesagt, in der Ausbildung von Studenten, wenn man die das üben lässt, dann merken die selber, wie schwierig und kompliziert ist, das wirklich professionell einüben zu können. Aber es geht natürlich logischerweise. Palliativ Care heißt, den Patienten und seine Angehörigen am Lebensende begleiten, aber unter Beachtung von Barrieren und Grenzen, die sich in dieser Situation ergeben. Frage, wer sagt das? Das ist sozusagen eine wichtige Grundthese der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland, die die Bundesärztekammer und der Palliativmedizinische Verband auf den Weg gebracht haben. Und diese Barrieren, die so benannt haben, das ist unter anderem dieses Phänomen der Diversität. Ich habe an diesem Prozess auch teilnehmen dürfen und konnte das dann dort in dieser Charta unterbringen. Im Internet, und das hatten Sie ja gerade schon angesprochen, finden Sie die Videos unserer Projekte, wo es darum geht, dass Menschen mit sterbenden Menschen und Sterbenden mit überall weiterlebenden Menschen gesprochen haben. In dem Projekt www.30 Gedanken zum Tode haben Sie erwachsene Menschen, die teilweise beruflich mit dem Tod zu tun haben, mit gelingendem Tod, Sterben, aber auch misslingendem Tod. Ärzte, Feuerwehr, Kommissar der Mordkommission, Tatortreiniger, Gerichtsmediziner und viele andere Menschen. Und in dem anderen schon angesprochenen Projekt, dort 30 junge Menschen, da sind es dann eben junge Menschen, Schüler, Azubis und Studierende, die sich mit Sterbenden unterhalten und natürlich umgekehrt Sterbende, die sich mit diesen jungen Menschen unterhalten. Da haben sie ganz viel praktische Vorführung dieser Diversität. Das ist nicht scripted, also wir haben nicht gesagt, sagen Sie mal das und dann sagen Sie mal das. Das ist sozusagen live. Nora, die Schülerin, 17, und da ist Hanne rechts, die gerne noch mit ihrem Hochzeitstag erleben möchte und mit dem Mann zu tanzen. Das hat sie dann jetzt nicht geschafft. Ich wollte das erst hier einspielen, aber das wäre schlecht, weil da sind ganz viele Tränen und so eine emotionale Belastung ist vielleicht am Anfang nicht gut. Sie können das aber selber sehen. So konkret ist die Situation, wie Sie sich das vorstellen. Eine allerletzte Bemerkung, dann bin ich wirklich durch. Der Ich-Du-Dialog am Lebensende findet, wie Sie diese Projekte angucken, übrigens unter den Bedingungen der Öffentlichkeit statt, weil diese Videos im Internet stehen und immer ein Leben lang, solange das nicht abgeschaltet wird, im Internet stehen wir. Da haben Sie dann übrigens die Begegnung von Ich und Du, Hanne und Nora, haben Sie gerade gesehen, unter den Augen Dritter. Und damit ist der Tod in allen drei Personen, erste, zweite, dritte Person Singular, in einem Zusammenhang gesehen. Talking about death and dying on a new discursive construction of a formerly postulated taboo, haben wir ein kulturwissenschaftliches Paper veröffentlicht, Sprechen über Tod und Sterben, eine diskursive Konstruktion über ein früher postuliertes Tabu, so ist der Untertitel dieser Arbeit, wo wir also einmal mal zu reflektieren versuchen, was fügt eigentlich die Tatsache, dass jetzt nun das Internet, dass also die Öffentlichkeit in der Weise darin eingeschaltet ist, überhaupt dem Problem der Tabuisierung und der Veröffentlichung des öffentlichen Umgangs mit dem Tod in der ersten, in der zweiten und der dritten Person Singular hinzu. Wie lange habe ich gebraucht? Vielen Dank.